Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Du hast uns da was Spannendes auf den Tisch gelegt. Bevor wir da aber richtig eintauchen, mal eine Frage an dich als Sportfan. Wann ist ein Trikot, also wann ist es mehr als nur ein Stück Stoff?
Mhm.
Wann wird es zu diesem Symbol, das alle im Verein verbindet, zu dem, was man so schön die DNA des Clubs nennt?
Gute Frage.
Genau, um diese Frage dreht sich heute eigentlich alles. Wir nehmen uns eine Marke vor, die genau das verspricht. Sie heißt Pipe, sitzt im beschaulichen Steig in Deutschland und will nichts weniger als die Identität von Vereinen in Kleidung zu verwandeln.
Okay. Die Grundlage für alles, was wir heute besprechen, sind die Unterlagen, die du uns geschickt hast. Wir haben uns also quasi einmal komplett durch die Website dieser Marke gegraben. Unsere Mission? Wir wollen verstehen, was hinter diesem Versprechen steckt, wie das Geschäftsmodell funktioniert und welche Philosophie das Ganze antreibt. Lass uns das mal auseinandernehmen. Ja? Und was ich daran besonders reizvoll finde, ist die strategische Positionierung. Wir sehen hier den Versuch einer Marke, sich ganz bewusst aus diesem Würgegriff des Massenmarkts zu befreien. Es geht eben nicht darum, der 100. Anbieter von Polyester-Trikots von der Stange zu sein.
Genau. Hier wird eine Geschichte verkauft, eine Emotion. Die eigentliche Frage ist doch, ist das nur gutes Marketing oder steckt da ein wirklich anderer Ansatz dahinter? Guter Punkt. Dann lass uns doch genau da anfangen, bei der Philosophie. Allein der Name, Pibe, du hast es in den Notizen schon markiert, es kommt aus dem südamerikanischen Spanisch, heißt so viel wie der Junge.
Richtig. Und der Slogan dazu lautet, play like a Pibe, play with a smile. Was für ein Bild wollen die damit erzeugen? Also einerseits ist das natürlich die pure Fußballromantik. Man denkt sofort an den unbeschwerten Straßenfußball in Buenos Aires, an die pure Freude am Spiel, weit weg von Taktiktafeln und Leistungsdruck.
Mhm.
Andererseits ist das aber auch ein extrem cleverer strategischer Schachzug. Sie positionieren sich damit als das genaue Gegenteil des hochtechnisierten, datengetriebenen Profifußballs. Sie verkaufen nicht Performance, sie verkaufen Gefühl. Das ist eine ganz klare Abgrenzung zu den großen Marken, die immer mit der neuesten Fasertechnologie werben.
Stimmt, die reden nicht über Schweißtransport, sondern über Leidenschaft. Und diese Haltung scheint direkt von den Gründern zu kommen. Laut der Quelle sind das Jens und Pascal Geiselmann und für die ist das ein ausgewiesenes Herzensprojekt. Man liest davon einer tiefen, langjährigen Leidenschaft für den Sport und eben für Trikots.
Wow.
Die Motivation, so steht es da, ist, dass Fußball Gemeinschaft stiften und Identifikation ermöglichen soll. Und da wird ein Begriff zentral, den du schon erwähnt hast, die DNA des Vereins. Das ist das Kernversprechen. Und das ist gewaltig. Es suggeriert ja nicht nur, dass man ein Logo auf ein Trikot druckt, sondern dass man die Essenz, den Charakter, die Geschichte eines Vereins sichtbar machen kann.
Absolut, das weckt natürlich eine enorme Erwartungshaltung. Die spannende Frage, die sich daraus ergibt, ist doch, wie wollen die das in der Praxis einlösen? Wie verwandelt man so etwas Abstraktes wie DNA in ein konkretes Design?
Genau hier wird es wirklich interessant. Lass uns den Prozess anschauen, den die Website beschreibt. Denn das ist ja der Kern ihres Angebots, der Weg zum komplett individuellen Trikot. Laut deiner Quelle läuft es in mehreren Schritten ab.
Okay. Zuerst nimmt das Team natürlich Kontakt auf. Dann erstellt Pibe erste unverbindliche Designvorschläge. Danach wird gemeinsam ein Konzept ausgewählt und verfeinert. Die Produktion selbst läuft dann über Partner in Europa. Aber jetzt kommt der entscheidende fünfte Schritt, die finale Veredelung bei Pibe selbst in Steig. Ah, okay. Dieser letzte Schritt, die Veredelung im eigenen Haus, ist operativ und für das Markenversprechen entscheidend. Damit holen Sie die letzte Qualitätskontrolle und den wichtigsten identitätsstiftenden Teil der Produktion zu sich.
Genau.
Das ist der Moment, in dem aus einem Textil das Trikot eines bestimmten Vereins wird. Sie geben das nicht aus der Hand.
Absolut. Bei dieser Veredelung bringen Sie Wappen, Namen, Nummern, Sponsoren auf. Und laut Website nutzen sie dafür sehr hochwertige Materialien und Verfahren. Besonders bemerkenswert fand ich das Detail, dass sogar die Schriftart, wird passend zum Design gemeinsam mit dem Verein ausgewählt.
Das ist krass.
Das zeigt, wie tief Sie da reingehen wollen.
Und diese Tiefe wird noch deutlicher, wenn man sich dieses Designformular anschaut, das die Quelle beschreibt. Das ist ja keine 0815-Bestellmaske.
Nein, gar nicht. Da wirst du als Kunde richtig in die Mangel genommen, im positiven Sinne natürlich. Es werden nicht nur Grund- und Highlightfarben abgefragt oder verschiedene Kragenformen wie Rundhals, Polo oder V-Kragen angeboten?
Nein, es geht viel weiter. Und das ist der Punkt, der mich am meisten fasziniert hat. Man kann als Verein eigene Identitätsmerkmale hochladen. Genau das, ja eben, Wahrzeichen der Stadt, das lokale Straßennetz oder alte Vereinssymbole. Stell dir das mal vor, der Dorfverein kann die Silhouette seiner Kirche oder den Verlauf des örtlichen Bachs als dezentes Muster ins Trikot einarbeiten lassen. Wahnsinn!
Das ist eine völlig andere Ebene.
Exakt. Und plötzlich ist das Trikot nicht mehr nur Funktionskleidung, sondern ein Stück Heimat. Aber was ich aus strategischer Sicht noch spannender finde, ist, wie sie den Kunden durch diesen Prozess führen. Es gibt Stilrichtungen von klassisch bis retro. Und dann, mein persönliches Highlight aus deinen Unterlagen, gibt es einen Regler, eine Skala von clean bis wild.
Ja, der Regler von clean bis wild. Als ich das gelesen habe, musste ich wirklich schmunzeln. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist ja fast wie bei einem Videospielcharaktereditor, nur für ein Fußballtrikot.
Absolut.
Was sagt uns das über Ihren Ansatz?
Das sagt uns, dass Sie den kreativen Prozess für den Kunden greifbar und sogar spielerisch machen wollen. Aber es ist auch ein psychologischer Kniff. Du hast vorhin gefragt, wie man die Erwartungen bei so einem emotionalen Thema wie DNA managt.
Mhm.
Genau so. Indem man den Kunden zum Mitgestalter macht, nimmt man ihn in die Verantwortung. Jede kleine Entscheidung, die der Verein selbst trifft, die Kragenform, die Platzierung des Wahrzeichens, der Stand des Wildreglers, stärkt die emotionale Bindung an das Endprodukt.
Ah, verstehe.
Es ist dann nicht mehr nur ein Trikot, das Piebe entworfen hat, es ist unser Trikot. Das ist extrem cleveres Erwartungsmanagement. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand am Ende unzufrieden ist, sinkt mit jeder Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Dieser ganze Prozess ist also unglaublich persönlich und auf Teams ausgerichtet. Das bringt mich zu der Frage, was ist, wenn ich als Einzelner von der Marke begeistert bin? Kann ich überhaupt etwas von Piebe bekommen, ohne gleich einen ganzen Trikotsatz für meinen Kreisliga-Verein zu bestellen? Ja, kannst du, aber...
Wie die Quelle zeigt.
Ja, aber das Angebot ist sehr, sehr gezielt. Genau. Wenn man sich anschaut, was da im Shop liegt, Gripsocks und Handschuhe, wird die Strategie noch klarer. Das ist kein Versuch, ein zweites Standbein im B2C-Geschäft aufzubauen.
Nein.
Das sind reine Zubehörartikel, die nicht vom Kerngeschäft ablenken. Die Preise, 19 Euro pro Artikel, sind im üblichen Rahmen. Die Versanddetails mit 4,99 Euro Kosten, gratis ab 50 Euro, sind ebenfalls Standard.
Aber selbst bei diesen scheinbar banalen Logistikdetails blitzt die Markenphilosophie wieder durch, oder? Ich denke da an die Regelungen zu den Rücksendungen.
Ja, das ist ein bemerkenswerter Punkt in den AGBs, den du da rausgesucht hast. Die Regelung selbst ist erstmal nicht ungewöhnlich. 14 Tage Rückgaberecht, aber der Käufer trägt die Kosten der Rücksendung. Das machen viele kleine Händler so, um Kosten zu sparen.
Klar.
Aber Pimms Rewe gibt eine Begründung dafür. Und die ist entscheidend. Sie sagen, sie wollen unnötige Transportwege aus Nachhaltigkeitsgründen vermeiden.
Und damit sind wir bei einem Thema, das für viele Marken heute zentral ist. Ist das jetzt nur Greenwashing oder ein echtes Statement?
Ich sehe es als ein klares Statement. Sie nehmen eine einfache, vielleicht sogar unpopuläre Geschäftsbedingung und laden sie mit ihrer Markenphilosophie auf. Es ist eine Aufforderung an den Kunden. Bitte überlege dir genau, ob du das wirklich brauchst.
Hm.
Das fördert bewusste Kaufentscheidungen und positioniert die Marke als eine, die über den reinen Verkauf hinausdenkt. Es ist ein kleines, aber konsistentes Puzzlestück im Gesamtbild der Marke.
Das ist eine gute Überleitung. Lass uns das Thema Nachhaltigkeit noch etwas vertiefen. Die Kernversprechen auf der Website sind ja faire und nachhaltige Produktion, kurze Lieferketten, transparente und qualifizierte Lieferanten. Das sind erstmal Schlagworte, die man heute auf fast jeder zweiten Website liest.
Leider ja.
Was steckt denn laut der Quelle konkret dahinter?
Die Quelle liefert tatsächlich ein paar Details, um das zu untermauern. Da wird zum Beispiel explizit erwähnt, dass die Hauptlieferanten in Europa produzieren. Das macht das Versprechen der kurzen Lieferketten natürlich glaubwürdig und ist ein handfester Unterschied zur üblichen Produktion in Fernost.
Okay, das ist schon mal was.
Zudem heißt es, die Textilien stammen von geprüften, zertifizierten Lieferanten und entsprechen dem Ökotex Standard 100. Das ist ein bekanntes, unabhängiges Siegel für schadstoffgeprüfte Textilien, also ein solider Beleg.
Und was ist mit der fairen Produktion? Das ist ja oft der schwammigste Begriff.
Als Grundlage dafür wird die Einhaltung von EU-Standards genannt. Das ist zugegebenermaßen ein eher allgemeiner Verweis, aber im Kontext einer europäischen Produktion hat er durchaus Gewicht. Hier gelten eben ganz andere Arbeits- und Umweltstandards als anderswo.
Stimmt. Was mir bei der Außendarstellung noch aufgefallen ist, die Website setzt extrem stark auf sogenannten Social Proof. Man sieht viele Projektfotos von fertigen Trikots und den Teams, die sie tragen, dazu der prominente Verweis auf ihren Instagram-Account. Die Botschaft ist also, schaut her, das funktioniert wirklich.
Genau, das ist keine Theorie, das ist das, was wir für echte Vereine wie euch machen. Das schafft Vertrauen und zeigt potenziellen Kunden, was alles möglich ist. Das ist quasi ein lebendiger Katalog.
Ja, macht Sinn.
Richtig. Aber es gibt auch eine kleine kritische Anmerkung basierend auf deinen Unterlagen. Was fehlt, ist eine klassische Einbindung von aggregierten Kundenbewertungen. Also Sternebewertungen oder gesammelte Testimonials, wie man sie von vielen Online-Shops kennt.
Ah, interessant.
Das muss kein Nachteil sein. Es könnte auch darauf hindeuten, dass ihr Hauptgeschäft so stark auf direkten Beziehungen zu Vereinen basiert, dass solche öffentlichen Bewertungen weniger relevant sind. Allerdings steht es im Kontrast zu der sonst so transparenten Darstellung.
Und da war noch was Technisches, oder? Ja, der zweite kleine Stolperstein. Der verlinkte FAQ-Bereich hat laut deiner Quelle nicht geladen. Das ist wahrscheinlich nur ein temporärer technischer Fehler, aber es ist eine kleine Delle in einer ansonsten sehr durchdacht wirkenden Online-Präsenz. Das ist ein wichtiger Hinweis. Es ist nicht alles auf Hochglanz poliert, was aber vielleicht auch zum Charakter eines Herzensprojekts passt. Okay, lass uns die Erkenntnisse mal bündeln. Für mich ist klar, Pobibe ist mehr als nur ein Trikot-Ausrüfter. Es ist der Versuch, eine Gegenbewegung zu starten. Weg vom anonymen Katalog hin zu einem Produkt, das eine echte Geschichte erzählt.
Und die DNA eines Vereins einfängt. Genau. Der Kern des Modells ist diese Symbiose aus einer starken emotionalen Philosophie, diesem piepische Gedanken und diesem extrem partizipativen Designprozess.
Sie verkaufen nicht einfach nur Trikots.
Nein, sie verkaufen Mitbestimmung und ein Gefühl von Einzigartigkeit.
Also was bedeutet das alles? Es zeigt nicht nur einen Trend zur Individualität im Amateursport, es ist fast schon eine Form der Selbstbehauptung. Die Vereine haben es satt, die 25-Euro-Ware von der Stange zu tragen, die ihnen von den globalen Sportkonzernen vorgesetzt wird.
Und die 5 andere Vereine im Umkreis genauso tragen. Exakt.
Spannende weiterführende Frage auf. Wir sehen hier ein hyperindividuelles Modell, das auf enger Zusammenarbeit, Leidenschaft und Detailverliebtheit basiert. Die große Frage für die Zukunft ist doch, kann so ein Geschäftsmodell überhaupt wachsen und skalieren?
Mhm.
Oder ist es dazu verdammt, eine sympathische, aber letztendlich kleine Nische zu bleiben, weil dieser hohe Grad an Personalisierung ab einer bestimmten Größe betriebswirtschaftlich kaum noch zu bewältigen ist?
Das ist ein exzellenter Punkt. Und mit diesem Gedanken, der weit über das hinausgeht, was wir in der Quelle finden, wollen wir dich jetzt auch entlassen. Aber nicht ohne eine letzte, ganz persönliche Frage.
Wenn du jetzt die Aufgabe hättest, die DNA deines eigenen Vereins, deines Hobbyteams oder vielleicht sogar deines Freundeskreises als Trikot zu entwerfen, welche ganz persönlichen Symbole, Farben und Muster wären darauf zu sehen? Würde der Regler bei dir eher auf clean oder doch auf ziemlich wild stehen? Und vor allem, welche Geschichte würde dieses Trikot über euch erzählen?